etwas sehr Wichtiges ist in dem Moment, dass man nicht gerade in einen Aktionismus verfällt. Weil das ist ein enormer Schock, der da passiert. Das ist auch ein grosser Bruch, wenn ein Kind stirbt im Bauch. Und dann haben wir manchmal die Reaktion, dass man gerade etwas machen möchte, um wieder aus dieser Situation rauszukommen. Und das kann in dem sein, dass man zum Beispiel gerade möglichst schnell das Kind möchte gebären. Viele Frauen sagen auch mir schon, Moment, oh, ich möchte einen Kaiserschnitt, ich möchte das einfach draussen haben, das ist ja unaushaltbar. Und dort wie, ehrlich zu sagen, das Schlimmste ist wie schon passiert, oder? Das Kind ist gestorben im Bauch und eigentlich im Moment muss man gar nichts mehr machen.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Baby Steps, weißt
du? Wir alle wissen, dass eine Schwangerschaft nicht immer gut endet. Aber das theoretische Wissen bewahrt uns nicht vor Schmerz und Verzweiflung, wenn das Kind im Bauch stirbt. Rund um das Thema Fehlgeburt und Totgeburt gibt es viele offene Fragen. Fragen um Emotionen, aber auch um Organisatorisches. Wir möchten dazu beitragen, das Thema zu enttabuisieren und offene Fragen zu klären. Darum habe ich mit der Madeleine Zindel von der Fachstelle Kindsverlust geredet.
Fachstelle Kindsverlust Schweiz ist 2003 gegründet worden, eigentlich aus einer gemeinsamen Initiative von betroffenen Eltern und Fachpersonen, weil man einfach gemerkt hat, dass es in dem Sinn kein Gefäß hat in der Schweiz und dass es, gerade das ist jetzt 17 Jahre her, noch viel mehr ein Tabuthema war, ist die ganze Thematik von Kindsverlust rund um Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit. Und mittlerweile ist es so, dass die Fachstelle Kindsverlust Schweiz einerseits Eltern begleitet, wenn ein Kind stirbt. Und zwar in dem Sinn, dass wir einfach Beratung anbieten am Telefon oder via E-Mail. Und sich betroffene Eltern bei uns können melden und wir dann einfach schauen, was braucht es gerade in der Akutsituation. Und nachher, wenn immer möglich, probieren, eine Fachperson zu vermitteln aus der nächsten Umgebung der Eltern. Mhm. Und für das haben wir eine Fachpersonenkartei mit Fachpersonen aus ganz verschiedenen Disziplinen, also vor allem Hebammen, aber auch Gynäkologinnen, Psychologinnen, Psychiater, Pfarrerinnen, Bestatter, also ganz, ganz viel. Genau, da schauen wir, was braucht es, wer ist am sinnvollsten in dieser Situation, wo dann vor Ort kann weiter schauen kann.
Und wie lange bist du dabei jetzt?
Seit 2017. Und das andere ist, dass wir auch Fachpersonen beraten. Und das ist also beides kostenlos für betroffene Eltern wie auch Fachpersonen. Und dort geht es dann mehr, häufig auch um fachliche Fragen, um Coachings, aber natürlich auch um die Eigenbetroffenheit. Das ist ja auch für Fachpersonen immer sehr, etwas, was sehr nachgeht, wo auch wir als Fachpersonen immer gut schauen müssen. Und dann tun wir auch noch Fachpersonen weiterbilden. Das ist in den letzten Jahren auch ein grosses Standbein von uns geworden, dass wir wirklich, also das Ziel ist, dass auch Fachpersonen flächendeckend ausgebildet werden in dieser Thematik. Und dann können wir Tagesweiterbildungen wir anbieten. Wir gehen aber viel auch vor Ort in Spitäler ausbilden oder tun auch vertiefte Ausbildungen, die 16 Tage gehen, anbieten.
Und du bist Hebamme?
Genau, ich bin Hebamme und habe mich dann auch noch weiterbildet in dieser Thematik. Habe lange noch in einem grossen Spital gearbeitet, wo man auch fast täglich mit dieser Thematik in Berührung kommt.
Jetzt haben wir eben das Thema, es ist eine Fehlgeburt, hat stattgefunden. Mit was kommen die Leute zuerst? Mit organisatorischen Fragen oder mit emotionalen?
Es ist ganz unterschiedlich. Ich denke, das kommt auch sehr darauf an, wie geht eine Frau oder eine Familie mit dem um? Also es gibt Frauen, die einfach gerade in dem Moment, nachdem sie erfahren haben, dass das Kind nicht mehr lebt, anrufen und einfach gerade mal in dem Schock drin sind. Und dann geht es in dem Sinn noch nicht darum, schon alles aufzugleisen, um zuerst mal zu schauen, was heisst jetzt das? Wie kann ich mit dem umgehen? Wie kann ich wieder ein bisschen Boden unter den Füßen kriegen? Und nachher geht es aber dann häufig auch ums Organisatorische, weil gerade wenn ein Kind jetzt zum Beispiel im Bauch stirbt, in der Schwangerschaft, vielleicht in der 17. Woche oder so, ist ja Geburt in dem Sinne noch ganz weit weg. Und die Frauen haben sich häufig auch noch gar nicht auseinandergesetzt mit der Geburt, was ja auch ganz normal ist. Und dann muss man dort eigentlich innerhalb von ganz kurzer Zeit sich noch mit der ganzen Geburtsvorbereitung und so weiter auseinandersetzen.
Also das machen die dann auch, sie wieder vorbereiten, sie müssen das Kind gebären, wie man das dann kann machen, oder?
Genau, das kann ein Thema sein, das wir dann miteinander am Telefon anschauen. Wenn jetzt die Geburt ansteht, was braucht die Frau noch, damit sie kann ihr Kind gebären kann? Wie sieht noch die Geburt aus? Was macht man da im Spital? Mhm.
Was ist denn etwas, wo du kannst sagen, wo man als erstes Leute raten kann, wenn so etwas passiert?
Ich denke, etwas sehr Wichtiges ist in dem Moment, dass man nicht gerade in einen Aktionismus verfällt. Weil das ist ein enormer Schock, der da passiert. Das ist auch ein grosser Bruch, wenn ein Kind stirbt im Bauch. Und dann haben wir manchmal die Reaktion, dass man gerade etwas machen will, um wieder aus dieser Situation rauszukommen. Und das kann in dem sein, dass man zum Beispiel gerade möglichst schnell das Kind möchte gebären. Viele Frauen sagen auch mir schon, Moment, oh, ich möchte einen Kaiserschnitt, ich möchte das einfach draussen haben, das ist ja unaushaltbar. Und dort wie, eigentlich zu sagen, das Schlimmste ist wie schon passiert, oder? Das Kind ist gestorben im Bauch und eigentlich im Moment muss man gar nichts mehr machen. Das muss man jetzt zuerst mal ja, ein bisschen können wahrnehmen, was da passiert ist. Und wieder ein bisschen zu sich kommen, oder? Weil man kommt außer sich in dieser Situation. Mhm.
Es ist ja oft so, also wenn es jetzt noch eine frühe Fehlgeburt ist, dass je nachdem das medizinische Personal gerade ratet, man könnte sonst gerade einen Termin machen für eine Ausschabung oder so.
Genau, ja.
Dass man sich dort nicht mitreissen lässt, gerade, oder?
Ja, genau. Also gerade bei einer frühen Fehlgeburt ist es auch häufig so, wenn man den Ultraschall ganz, ganz früh macht, dass es einfach auch Sinn macht, um nochmal ein paar Tage oder vielleicht sogar eine Woche warten und dann nochmal eine Kontrolle machen, um das zu bestätigen. Und das Zweite ist auch, dass man dort wirklich, dass es überhaupt nicht gefährlich ist zum Warten in den allermeisten Fällen. Und dass es für dass sehr, sehr viele Frauen sagen im Nachhinein, dass es sehr wichtig ist, dort nochmal zu warten, wieder ein bisschen dürfen den Schock verdauen und dann nachher selbstbestimmt auch dürfen entscheiden, wie es dann weitergehen soll. Und das ist unterschiedlich von Frau zu Frau, wie viel Zeit braucht es da. Aber es ist sicher sinnvoll, um nicht gerade den nächsten Schritt zu gehen, sondern um noch mal zurückzugehen und noch mal ein bisschen warten. Mhm.
Kann man dann auch so ein bisschen Abschied nehmen? In dem Sinn?
In dieser Zeit vom Warten? Oder einfach, ja. Ich denke, Abschied nehmen ist vielleicht noch ein schwieriges Wort, weil es ist ja das eigene Kind, das stirbt und es wird immer ein Teil bleiben. Also es ist nicht so, dass man das einfach verarbeiten kann und dann ist es in dem Sinn gut für immer, sondern dass man wie einen Weg muss suchen muss, um mit dem weiterleben, mit dem Kind, das einfach nur eine kurze Zeit da war. Mhm. Aber es ist sicher so, dass es kann hilfreich sein kann, wenn man in dem Moment nachher darf sich dem Kind noch zuwenden und dass viele Frauen auch ganz festes Bedürfnis haben, um Erinnerungen zu schaffen in dieser Zeit. Von dem Kind, das da war. Und dass es dort hilfreich ist, um das wie dann sichtbar zu machen.
Was gibt es denn da für Möglichkeiten, um Erinnerungen zu schaffen?
Das kann sein, indem man zum Beispiel einen Brief schreibt dem Kind oder ein Gedicht oder etwas basteln. Je nachdem, da hat jede Frau eigene Strategien, vielleicht, was sie gerne macht oder wie sie sich ausdrücken will. Oder einen Gedenkort schaffen oder mit einem Spaziergang in der Natur. Ein Pflänzchen pflanzen, also es gibt auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um all diesen Gefühlen wie einen Platz zu geben und um das auch sichtbar zu machen, dass es wie kann fliessen. Mhm.
Was empfehlen dir jetzt, wenn eine Frau die Fehlgeburt hat und eben nicht gerade die Ausschabung machen will oder nicht gerade die Geburt will? Gut, wenn sie in der späteren Schwangerschaft passiert, dann wird man eh einfach krank geschrieben, nehme ich an.
Genau, also es kommt sehr darauf an, in dem Sinne, eine Frau hat Anrecht auf Mutterschaftsurlaub ab der 23. Schwangerschaftswoche. Und dort ist es so, dass sie wirklich in den ersten 8 Wochen nach der Geburt darf sie auch gar nicht arbeiten. Das ist in dem Sinne wie ein Arbeitsverbot und nachher ist es ja noch bis 14 Wochen, wo der Mutterschaftsschutz gilt. Und vorher ist es so, dass man einfach mit einer Krankschreibung vom Arzt arbeiten muss. Und das kann man in dem Sinn auch schon bei einer ganz frühen Fehlgeburt. Und nachher ist es natürlich so, je weiter sie Schwangerschaft ist, oder, je grösser ist dann auch schon das Kind. Und so ab der, also ja, ab wenn es das jetzt eine Geburt ist oder nicht, das ist reine Definitionssache.
Aber wenn ich jetzt würde sagen, ich habe eine Fehlgeburt erlitten, ich möchte mir jetzt aber nur eine Woche Zeit lassen. Mhm.
Das ist in der Regel kein Problem. Also, ob es jetzt eine frühe Fehlgeburt ist oder auch später eine Fehlgeburt, dass eigentlich der Körper wirklich, man sagt, innerhalb von 3 Wochen kommt es häufig zur Geburt. Auf normalem Weg, wenn man kein Medikament nimmt. Und dort ist nachher noch etwas unterschiedlich. Jetzt bei einer frühen Fehlgeburt ist es in dem Sinn auch physiologisch im Körper der Frau, dass der Körper das bewerkstelligen kann. Und dass man dort gut auch länger zuwarten kann. Wenn die Fehlgeburt später ist, wenn ein Kind, sagen wir mal, jetzt mit 20 Wochen im Bauch gestorben ist, dann muss man, tut man das nachher ein bisschen engmaschiger überwachen, indem man dort Blutwert überprüfen, 1 bis 2 Mal in der Woche. Aber auch dann kann man auf alle Fälle warten.
Und das ist wie rechtlich, auch arbeitsrechtlich abgesichert, dass man dann nicht eigentlich unter Druck steht.
Dort ist leider wirklich so, dass es rechtlich gesehen bis zur 23. Woche gibt es keine Regelung, jetzt, dass man dort Anrecht hat auf das Wegbleiben. Aber das ist einfach klar so, dass es nachher mit der Krankschreibung vom Arzt, dass es so läuft und dass es auch in dem Sinn Praxis ist und dass es dann halt über mehrere Wochen geht.
Mhm. Soll man dann kommunizieren, was ist? Also weißt du, eben, ich stelle mir vor, jemand ist im Job und dann hat sie eine Fehlgeburt. Mhm. Wegbleiben, was kommunizieren? Je nachdem sagen sie, ja, es ist noch schwierig, wenn ich kommuniziere, ich habe eine Fehlgeburt erlitten, dann weiss der Arbeitgeber, ah, Moment, da ist offenbar ein Kinderwunsch da.
Ja, genau. Ist ein schwieriges Thema, genau. Oder wenn es auch jetzt eine Fehlgeburt in den ersten 12 Wochen ist, ist auch häufig so, dass vielleicht der Arbeitgeber das gar noch nicht gewusst hat, dass die Frau schwanger ist. Und trotzdem tun wir eigentlich schon ermutigen, zum das mitteilen, weil sehr viele Menschen sind auch überfordert mit der Thematik, auch am Arbeitsplatz, die Arbeitgeber, und dass es dort hilfreich ist, wenn man ganz konkret schreibt, was man braucht, was passiert ist, wie möchte man angesprochen werden, möchte man im Moment einfach, dass sich niemand meldet, oder freut man sich, wenn jemand noch nachfragt. Genau, aber es kann auch sein am Anfang, dass man vielleicht einfach mal krank ist und auch dort die Zeit braucht und dass man dann in dem Kranksein, in dieser Krankschreibung dann für sich kann schauen, wie möchte ich das jetzt mitteilen. Mhm. Und in dem Sinn darf ja eine schwangere Frau von der Arbeit wegbleiben, ohne dass sie muss informieren, warum sie wegbleibt vom Gesetz aus. Also ja, von Gesetzesgebung her muss sie nicht informieren, zumindest nicht direkt, aber von der Erfahrung aus ist es häufig sehr hilfreich, wenn man das offen kommuniziert.
Rat dir dann auch dazu, ich habe mal gehört, irgendwo, dass nicht mehr angeraten wird, dass man sagt, in welcher Woche, dass man das Kind verloren hat. Mhm. Wie ist das von eurer Seite her?
Das haben wir jetzt nicht, also nicht unbedingt so ein Thema bei uns, ob es jetzt wichtig ist oder nicht, in welcher Woche, dass das Kind gestorben ist, weil ich denke, viele Leute, die vielleicht auch selber noch nicht ein Kind haben oder nicht schwanger sind, die können das auch gar nicht, die wissen jetzt nicht, was ist der Unterschied zwischen 11. Woche und 17. Woche oder so.
Stellen wir nur auch vor, und das haben wir auch im Beitrag, wo eine in der 5. oder so oder 6. das Kind verloren hat, und je nachdem kann das für sie genauso dramatisch sein, ja, wie für jemand anders in der 14. Woche.
Ja, ja, jawohl, genau.
Dass man das nicht mehr muss erwähnen.
Ja, das kann eine gute Überlegung sein, und wir von der Fachstelle Kindsverlust Schweiz erhoffen uns natürlich, dass einfach die Thematik in unserer Gesellschaft dort zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass es auch wirklich keine Rolle spielt, ob es das in der 5. Woche oder in der 14. Woche ist, weil es eben genauso wie du das sagst, für eine Frau, eine Schwangerschaft ist eigentlich von Anfang an, ist die Bindung da zum Kind, rein körperlich, aber auch emotional. Und mit dem Kind verbunden auch alle Zukunftspläne, Träume und Visionen, die man hat, die ja mit dieser Schwangerschaft kommen. Und wenn das Kind dann wieder geht, auch schon ganz früh in der Schwangerschaft, wird das ja alles zerstört. Und, mhm. und das spielt keine Rolle, in welcher Woche das ist. Ja.
Mhm. Ja, und die Maschinerie im Körper ist ja schon, also ist alles angelaufen.
Genau. Oder?
Ja, man arbeitet. Ja.
Absolut. Man ist, schwanger ist man von Anfang an, oder? Ja. Nicht erst nach den ersten 3 Monaten oder so.
Ja. Ja. Ja, definitiv. Es wird oft gefragt, wie redet man dann über das, was einem passiert ist. Auch jetzt, wo wir merken, wir stoßen das Thema an und viel schreiben darüber. Aber es ist immer noch schwierig, um das einfach so zu sagen.
Mhm.
Wie kann man über so ein Thema reden, ohne dass man ja, vielleicht gerade alles von sich muss preisgeben muss, aber gleich auch das Enttabuisieren helfen?
Ja. Ich denke, das Wichtige ist wirklich, dass man überhaupt darüber redet. Und dann nachher ist es eine persönliche Frage auch, wie viel möchte man weitergeben oder ob man etwas einmal erzählen im Namen von einer Freundin oder so, dass es nicht so ganz persönlich ist. Aber grundsätzlich können wir uns auch fragen, ja, warum dürfen wir denn nicht oder persönliches preisgeben? Haben wir Angst davor oder sind es immer noch die Reaktionen, die kommen? Oder tun wir einfach wirklich Karten offenlegen und so das beschreiben, wie es ist, mit allem, was drumherum ist. Und das kann, erleben wir häufig auch, dass es dann nachher sehr befreiend kann sein für die Frauen, wenn sie es einfach einmal so offen erzählen und dass dann auch viele Reaktionen und Geschichten kommen von anderen Frauen, die sich dann eben auch trauen, um ihre Geschichte zu erzählen.
Mhm. Gibt es so einen Prozess, wo man kann generell sagen, so also so ein Trauerprozess, die haben ja manchmal haben die so einen gewissen Ablauf. Ist das beim Thema Kindsverlust ähnlich?
Ja, also es gibt natürlich so die theoretischen Modelle, wo wir die verschiedenen Phasen von der Trauer beschreiben. Und das kann man auf alle Fälle auch beim frühen Kindsverlust in dem Sinn übertragen. Dass es eben wirklich auch eine Trauer ist, die man hat um das ungeborene Kind. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass wirklich jede Frau ganz individuell trauert, jede Familie. Und dass wir nicht wissen, wie das jetzt für die Frau ist. Oder nicht in dem Sinn sagen, jetzt läuft das so und so und so ab. Sondern wir können beratend und begleitend zur Seite stehen. Aber Erleben ist sehr persönlich und individuell für jede Frau.
Wie ist denn für dich, du hast jetzt sicher schon mehrere Frauen begleitet, um die verschiedenen Geschichten miterleben?
Es ist immer wieder sehr berührend und natürlich geht es auch sehr nach. Und ich denke, was dort wichtig ist, also dass ich mich wirklich auch berühren darf von diesen Geschichten und auch immer wieder sehen, wow, die Frau ist jetzt wirklich in einer grossen Lebenskrise drin. Und auch, ich habe auch eine grosse Achtung vor Familien, die durch so eine schwere Zeit gehen. Und dort aber auch wieder den Schritt zurück zu mir selber und wie auch für mich selber schauen. Oder häufig löst ja das auch bei mir nachher einen Schock aus oder eine grosse Betroffenheit. Und dann zu schauen, wie gehe ich selber mit dem um, was brauche ich jetzt, damit ich dabei bleiben kann bei dieser Geschichte. Was tut mir gut? Wie kann ich in meiner Freizeit einen Ausgleich finden?
Du redest oft von Familie und eben nicht nur von Frau. Also, euch ist wichtig, dass ihr das Ganze rundherum eben auch die Männer mit einbezieht oder Kinder in dem Fall auch.
Genau, Kinder, die Männer. Wir erleben auch immer wieder, dass zum Beispiel Grossmütter anrufen, wo dann plötzlich auch von der Großmutter her eine eigene Geschichte aufkommt von einem Kind, das sie vielleicht vor 30 Jahren verloren hat, wo nie einen Namen gekriegt hat, zum Beispiel. Also ich denke, das zeigt auch auf, oder wie die Thematik uns so fest berührt, auch auf ganz verschiedenen Ebenen.
Ist dann der Fokus sehr oft jetzt rein organisatorisch auf den Frauen und eben man lässt zum Beispiel die Männer gerade so ein bisschen. Also im Stich ist es falsch, aber sie müssen wieder arbeiten, oder, wenn die Frau
krank geschrieben ist. Genau, ja. Das ist das andere, dass auch für die Männer häufig, dass es dort noch weniger gibt wie für die Frauen. Und dort ist aber auch so, dass die Männer häufig auch anders trauern wie die Frauen. Also gerade jetzt bei einer frühen Fehlgeburt zum Beispiel ist es häufig so, dass der Mann vielleicht weniger um das Kind trauert, das da war, weil es für ihn noch viel weniger real war und noch ein Stück weiter weg als für die Frau. Und dass er vielleicht auch gerne möchte, wieder schnell arbeiten möchte. Und dass es ihm auch gut tut, dort die Normalität. Und dass er vielleicht mehr Sorge hat um die Frau, um was mit ihr passiert, als um das Kind. Aber später in der Schwangerschaft ist es wirklich so, wie es ja auch bei der Geburt von einem gesunden Kind ist. Auch dort haben Männer im Moment ja noch sehr, sehr wenig Zeit, und sie dürfen nehmen, umso mehr noch, wenn ein Kind stirbt.
Mhm. Und wenn du sagst, eben auch Grossmütter läuten noch an oder sonst vielleicht Außenstehende, wenn man jetzt so eine Geschichte erfährt, als Arbeitskollegin, gibt es etwas, wo man kann sagen, so reagieren ist sicher mal nicht völlig daneben? Oder ist es total individuell?
Mal, da gibt es schon auch ein paar Sachen, wo wir heutzutage wissen. Also was Frauen, was sehr verletzend wirken kann, ist, wenn man einfach nachher zum Beispiel wieder geht arbeiten und dann trifft man die Arbeitskollegin im Lift und sie geht einfach auf Abstand zum Beispiel oder weiß gar nicht, was sagen oder tut irgendwie Strassenseite wechseln oder so, sondern was wichtig ist, dass man wirklich Anteil nimmt. Und es ist besser zu sagen, oh, es tut mir so leid, was passiert ist, ich weiß gar nicht, was sagen, dass man das wieder verbalisieren, anstatt einfach nichts zu sagen. Und wir haben vor Fachstelle Kindsverlust Schweiz sonst auch so einen Leitfaden auf unserer Homepage, hilfreiches Verhalten im Umgang mit Eltern nach Kindsverlust, wo gerade so ein bisschen drauf sind, was für Sätze sollte man dann vermeiden und was kann hilfreich sein.
Okay, ja, den wir unbedingt dann von gerade noch verlinken. Dann.
Genau.
Ja, dass man nicht den Leuten noch mehr das Gefühl hat, die haben ja viele, haben ja tatsächlich immer noch es, also wieso das Gefühl, ich bin allein in dieser Situation und je nachdem, ich bin fast noch schuld an irgendetwas.
Genau,
und wenn dann alle auf Abstand gehen, dann macht es das überhaupt nicht besser.
Ja. Oder man tut es wie auch tabuisieren, dass die Mutter, dass die Frau Mutter geworden ist.
Ja.
Und auch dort, wenn man weiss, dass das Kind einen Namen hat, dass man vom Kind mit Namen redet, dass man die Frau wirklich tut, auch als Mutter wahrnehmen. Und es wirklich immer besser ist, zum Nachfragen, zum ganz konkret auch Hilfestellungen bieten, dass man vielleicht einmal einen Einkauf übernimmt oder mit einem grösseren Kind geht, auf den Spielplatz geht oder was auch immer. Dass es häufig auch hilfreicher ist, als wenn man einfach sagt, melde dich, wenn du etwas brauchst. Weil die Frauen und die Familie sind dann so in einer Krise, dass es viel Kraft braucht, um sich zu melden. Und dort ist es hilfreich, wenn man ganz konkret dort einen Vorschlag machen, was man könnte, übernehmen könnte. Und manchmal kann man sich auch orientieren, wie an der Geburt von einem gesunden Kind, was würde ich dann machen? Ja, ich würde ein Kärtchen schreiben, ich würde Blumen vorbeibringen oder ich würde es zum Mittag vorbeibringen. Und all das kann man auch machen, wenn das Kind gestorben ist, weil genau gleich ist die Frau zur Mutter geworden, befindet sich die Familie im Wochenbett, müssen sie umsorgt werden oder umso mehr noch.
Du hast vorher mal gesagt, bevor 17 Jahre, wo die Fachstelle gegründet worden ist, das Thema noch viel tabuisierter gewesen. Hast du das Gefühl, es ist jetzt wahnsinnig viel Veränderung passiert?
Ja und nein. Also einerseits wird sicher mehr darüber geredet, jetzt auch gerade in den Medien oder durch so Beiträge wie jetzt mit dir. Es gibt immer wieder Zeitungsartikel darüber. Aber andererseits ist es auch so, dass man manchmal heutzutage auch fast in einem Drang kommt, dass man sehr, sehr viele Sachen anbietet für die Familie, mit noch herzigen Kleidchen und Fötterchen für die Kinder. Und das kann alles sehr wertvoll sein, aber dass man manchmal fast in ein, auch wieder in den Aktionismus verfällt, von ganz vielen Sachen machen. Und das Wichtigste ist eigentlich in dem Sinn, dass die Eltern wirklich dürfen aus der eigenen Kraft Sachen machen, dass man eben ihnen nicht die Sachen wegnimmt und irgendwie wie eine Liste abhökelt, sondern dass sie selber dürfen in ihrem älteren Sein von dem verstorbenen Kind den Platz finden. Und ich denke, jetzt auch rein auf der Gesetzesebene ist es auch immer noch so, dass sehr viele Sachen einfach noch nicht gut geregelt sind, dass wir dort genau oder fast noch gleich weit sind wie vor 17 Jahren.
Mhm. Was muss man denn auf der Gesetzesebene wissen, dass man, wenn man weiss, mir passiert das, was muss ich wirklich wissen?
Also das Erste, was ist, wenn es eine frühe Fehlgeburt ist in den ersten 3 Monaten, ist so, dass leider im Moment, dass es immer noch unter Krankheit läuft. Das heisst, dass die Frauen wird sämtliche Kosten ab der Diagnose, wo das Kind nicht mehr lebt, müssen selber zahlen. Das ist etwas, wo wichtig ist, dass die Frau vielleicht sich auch überlegt, bevor sie schwanger wird, ob sie möchte Froschissen und den Selbstbehalt absetzen. Und das andere ist nachher die ganzen Regelungen rund um, ab wann ist ein Kind meldepflichtig, wie sieht es aus eben mit dem Mutterschaftsurlaub. Da gibt es ganz viele verschiedene Regelungen, wie kann man das Kind bestatten, was gibt es dort für Regelungen und so weiter. Ich denke, das ist sehr individuell, je nach Fall. Ja.
Was ich jetzt gerade frisch mitbekommen habe, ist, dass man eben ab der Diagnose, das Kind ist verstorben, gilt man als krank und muss die weitere Ausschabung, was auch immer, genau. Zahlen.
Ab der ersten Woche vor Schwangerschaft, also ab dem, wo man schwanger ist, wird alles übernommen von der Krankenkasse ohne Selbstbehalt und Froschissen, was zu tun hat mit einer gesunden Schwangerschaft. Aber jetzt beim Ultraschall in den ersten 12 Wochen ist es auch so, dass in der Gesetzgebung ist im Moment vorgesehen, dass die 2 Ultraschalluntersuche übernommen werden in der 12. Woche und in der 20. Woche. Und der Ultraschall in der Frühschwangerschaft ist eigentlich auch nicht als Leistung drauf. Ja. Und wenn ein Arzt einen Ultraschall macht, dann muss er das irgendwie abrechnen. Entweder kann er es nicht abrechnen oder er muss dann gleich irgendeine Krankheitsdiagnose drauf tun. Also was sicher gezahlt wird, sind Blutentnahmen, die man macht oder die Kontrolle beim Gynäkologen. Ohne Ultraschall, beim Ultraschall selber ist es dann wieder ein bisschen ein Graubereich. Und Irene Kählin, Nationalrätin, und sie ist auch Vorstandsmitglied der Fachstelle Kindsverlust Schweiz, hat eine Motion eingereicht, dass eben eine schwangere Frau jetzt wirklich ab der ersten Woche befreit wird von sämtlichen Kosten. Und die Motion ist angenommen worden vom Bundesrat und vom Nationalrat und ist jetzt wieder beim Bundesrat für eine Gesetzesänderung ausarbeitet. Also dort sind wir eigentlich auf einem guten Weg und hoffen sehr fest, dass es zu einer Änderung kommt.
Ja, das besteht Hoffnung, dass man dort zumindest die, also eben das stelle ich mir so furchtbar vor. Ich musste so eine Tablette nehmen für meine Fehlgeburt, die ich hatte.
Ja.
Aber eben, wenn du dann so eine Ausschabung hast und dann hast du noch die Rechnung von dort.
Genau. Und das kann wirklich dann auch schnell mal bis 2000 Franken kosten. Oder dann bleibt man vielleicht noch eine Nacht im Spital.
Von der Entwicklung her jetzt in den letzten 17 Jahren, hast du das Gefühl, viele haben immer noch das Schuldgefühl, höre ich immer noch, obwohl sie sagen, ich weiss rational, ich habe nichts gemacht. Oder man weiss es eh nicht, aber spüren die das noch häufig?
Ja, auf alle Fälle. Also, ich habe den Eindruck, fast jede Frau, die bei uns anruft für eine Beratung, kommt auch das Thema mit dem Schuldgefühl auf. Und ich denke, was dort ganz wichtig zu wissen ist, wenn ein Kind stirbt in der Schwangerschaft, dass es ganz normal ist, dass man sich Schuldgefühl macht. Auch wenn man rational weiss, dass man nichts falsch gemacht hat und das ja wirklich auch praktisch immer so ist, dass es einfach kein Verschulden ist von der Frau, dass gleich die Schuldgefühle da sind und dass es wie in dem Sinn normal ist, weil es ist so etwas Unfassbares, was passiert ist, dass man sich irgendwie probiert, an etwas zu halten. Und selbst auch das Schuldgefühl kann in dem Sinn helfen, dass man dort irgendeine Frage, also eine Antwort auf das Warum kann finden. Und manchmal hilft es, wenn man wie einfach nur schon hört, aha, das ist normal, jede Frau macht sich Schuldgefühl, das darf sein, das ist auch, das gehört einfach zu dem.
Ich finde es noch gut zu wissen, dass man sich nicht nur Schuldgefühl macht, weil man Schuldgefühl hat. Das ist ja dann manchmal noch so eine Superspirale, also, wo man dann sich fertig macht deswegen.
Ja, oder dass dort auch gut kann sein, vielleicht die Schuldgefühle wirklich auch mal anzuschauen. Und manchmal probiert man die dann gleich auch zu verdrängen und zu sagen, ja, eigentlich nicht, aber gleich spüre ich auch die Gefühle, obwohl ich weiss, dass ich die nicht muss haben und dass man dort einen Umgang kann finden. Und wie mal das anschauen und sagen, okay, die sind da, die gehören dazu, ich nehme die mit, aber ich lasse mich nicht von denen einnehmen. Und die dürfen auch ihren Platz haben, wie alle anderen Gefühle auch. Und das kann alles ein Ausdruck sein von dieser Verzweiflung, in der ich drin bin. Vielleicht auch von der Liebe, die ich habe, meinem Kind gegenüber. Und ich kann die Liebe nicht, ihm nicht geben, weil es nicht mehr da ist.
Hast du das Gefühl, irgendwie, weißt, die Hoffnung hat man ja oft, dann, ja, irgendwann lässt nach, der Schmerz. Mhm. Ich kenne Beispiele von Leuten, die den Schmerz über ein Kind in der ganz, ganz frühen Schwangerschaft nicht nachgelassen hat.
Ja.
Und solche, die das Kind in der 22. haben müssen gehen lassen, wo es eigentlich sehr, sehr schnell und selber überrascht sind, wie gut sie das verarbeitet haben.
Ja.
Ist es dort schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass sie ihren eigenen Weg dürfen nehmen dürfen, um mit dem umzugehen?
Ja, ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges, um das den Betroffenen wirklich so dürfen zu vermitteln. Und ich beschreibe das häufig auch wie so Wellen, die kommen im Meer. Und es kann auch sein, dass es dann mal eine Zeit gibt, wo einfach nur sanfte Wellen vor Trauer kommen für längere Zeit und dass es dann plötzlich nach 5 Jahren vielleicht nochmal ganz grosse Wellen kommt, wo es einem nochmal wirklich überspült, wo man fast ertrinkt innen. Und dass es dort auch in diesem Jahreskreis, wenn dann vielleicht wieder der Geburtstag oder der Todestag kommt von dem Kind, dass das dann so auch immer wieder aufkommt. Und ich denke, was wichtig ist, dass es eben nicht etwas ist, wo man kann einen Deckel drauf tun kann und dann ist es abgeschlossen und man tut es weg, sondern das ist etwas, wo man das ganze Leben mitträgt. Das ist ein Kind, das da war und eine Frau, ein Vater, also eine Frau, die zur Mutter geworden ist, ein Mann, der zum Vater geworden ist, auch wenn das Kind stirbt. Und das bleibt man ein Leben lang. Mhm. Eine Mutter und ein Vater von einem verstorbenen Kind. Mhm. Und dass man das dort eben irgendwie einen Weg findet, um das ins Leben zu integrieren. Und auch wieder unabhängig von, wenn das Kind in der Schwangerschaft gestorben ist. Und ich denke, was auch ganz wichtige Rolle spielt, oder die ganze Lebensgeschichte ist, hat man schon sehr, sehr lange auf das Kind gewartet, oder hat man schon ein Kind, hat man nachher nochmal ein Kind gekriegt. Das sind alles Faktoren, die mitspielen, wie, dass man nachher mit dem weitergeht.
Darum ist der eine Spruch so furchtbar, ja, du kannst ja noch mal eins haben oder irgendetwas.
Genau, das ist
so
ja.
Ganz ein Horror.
Ja. Oder auch jetzt in dem Fall, Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt jetzt da einfach auch nicht, sondern das sind Wunden, die einfach immer da sind. Und,
Ja, oder du hast ja schon eins oder du hast ja schon zwei. Oder,
genau.
Das
sind sicher so Sätze, die nicht hilfreich sind oder die sehr, sehr verletzend sind. Sind, wenn man das nachher hört in dieser Situation.
Mhm. Du hast vorhin noch von den Grossmüttern geredet, die anrufen. Und ich finde das schon interessant, wie ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mutter über so etwas rede oder mit meiner Grossmutter, die sie 8 Monate schwanger war, zum ersten Mal zum Doktor gegangen.
Ja, ja.
Und dort ist noch ein anderes Gefühl gewesen, wo man hat halt ab und zu ein Kind verloren und das hat dazugehört. Mhm. Und dann hat man aber noch mehr voneinander gewusst, weil es, also jetzt zumindest von ihrer Seite, weil das wie irgendwie einfach dazugehört, in jeder Familie hat man ein Kind verloren.
Ja.
Hast du, also weißt, ist die generationenübergreifende Diskussion, findet die statt noch?
Ja, ich denke, das ist auch ein grosses Thema, oder? Und auch dort können sehr starke Verletzungen passieren, vielleicht einerseits weil es früher auch noch mehr tabuisiert worden ist. Das kann das eine sein, dass vielleicht nachher die Grosseltern auch sagen, ja, jetzt tu nicht so, oder das ist auch, das habe ich auch erlebt, das ist einfach so. Dass,
früher ist das immer so gewesen.
Genau, das ist einfach normal, da kann man halt nichts machen. Oder, und das kann dann sehr verletzend sein in dieser Situation, oder wenn man schon so traurig ist und nachher noch so etwas hört und denkt, dort ist wichtig, dass man vielleicht auch das Verständnis für die verschiedenen Generationen darf haben. Und gleich auch, denke ich, ja, darüber reden miteinander, wenn es möglich ist, zum dort den Dialog zu finden, ist das sehr wertvoll. Und häufig hört man auch erst dann, dass vielleicht die eigene Großmutter, was sie dann für eine Geschichte hat, was dort passiert ist, Genau, und das tut auch noch mal aufzeigen, aha, auch in unserer eigenen Familie sind Kinder gestorben, das habe ich gar nicht gewusst.
Mhm. Ja. Ja, oder es ist, man erfährt zum Beispiel, wie früher mit einer Fehlgeburt umgegangen ist, worden ist, weil das die Kinder zum Teil ja geboren worden sind und die Eltern haben es nicht einmal dürfen anschauen. Genau. Namen schon gar nicht, das ist irgendwo, also wirklich auf dem Kessel gelandet, oder?
Genau. Und das hat man lange Zeit so gemacht, weil man hat es eigentlich gut gemeint. Man hat gemeint, man tut lieber die Frauen schonen. Man hat sie häufig auch sehr fest betäubt, dann die ersten paar Tage nach der Geburt. Und man ist davon ausgegangen, dass es so die Frau dann eben besser verarbeiten kann. Dass sie gar nicht gross jetzt mit dem in Kontakt kommt und dass man ein bisschen wie so macht, als ob nichts passiert wäre. Mhm. Und heutzutage weiss man das im Gegenteil, dass das eben nachher noch viel, viel schwieriger ist für die Frauen. Weil das Kind hat sie okay, das war da gewesen. Und gerade beim Kind, das so früh stirbt im Bauch, ist ja die grosse Herausforderung, dass man sich von einem Menschen verabschieden muss, wo man gar noch nicht viele Erinnerungen hat. Und wenn ein Erwachsener stirbt, hat man schon ganz viele Erinnerungen. Man hat Geburtstag zusammen gefeiert, man hat viele Fotos und so weiter. Und das fehlt alles, wenn ein Kind stirbt im Bauch oder kurz danach. Und darum ist es dort so wichtig, dass man eben gleich zuerst das Kind auch begrüssen darf, einen Namen geben, eben Erinnerungen schaffen und dann nachher das Kind dann auch wieder verabschieden.
Mhm. Jetzt haben wir immer von den Fehlgeburten geredet. Zum Abschluss könnten wir vielleicht noch über die Abtreibungen reden, wo man ja auch ein Kind verliert und nicht. Man beschließt das oder muss es beschließen oder was auch immer und weiß aber nicht, wie man nachher damit umgeht.
Genau, und das ist noch ein grösseres Tabuthema, als wenn ein Kind stirbt, einfach von sich aus, sage ich mal, in der Schwangerschaft. Und ich denke, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Dort auch, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch macht, sei es in den ersten 3 Monaten oder auch nachher, dass auch dann das Kind da ist und auch dann die Frau zur Mutter wird. Und dass dort genau gleich der ganze Trauerprozess stattfindet. Oder das kann auch sein, wenn man das Kind zum Beispiel zur Adoption freigibt. Und dass es auch dort eine Verlustsituation ist. Also, das ist, haben wir auch vor fast einem Kindsverlust aus, erfahren wir immer wieder, wenn eine Frau anruft, auch bei einem Schwangerschaftsabbruch, dass es sehr hilfreich ist, wenn sie sich dort auch noch ihrem Kind zuwenden darf und das Kind dem Kind auch einen Namen zum Beispiel gibt. Oder wenn es später ist, auf alle Fälle auch, die ganz alles macht, wie auch sonst, wenn ein Kind stirbt.
Und das ist etwas, was man vielleicht vergisst, oder? Wenn man sich für das entscheidet, dass man
genau,
oder sich nachher kommt.
Ja, oder sich das einfach auch nicht zugesteht. Und wir sagen, hey, ich habe mich ja dafür aktiv entschieden und gleich verliert man das Kind, auch in dieser Situation.
Mhm. Ja. Ja, wichtig, dass man dort auch, also, und auch weiss, dass man sich auch bei diesem Thema an euch könnte wenden.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau.
Was empfiehlst du sonst noch Leuten, wenn eine Fehlgeburt passiert ist? Eben, man kann sich an euch wenden. Was gibt es sonst noch, was du ratest?
Also was wir immer empfehlen, ist halt eine Begleitung durch eine spezialisierte Hebamme. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Eben, das können wir von uns aus organisieren. Aber häufig, gerade bei Frauen, die schon mal ein Kind geboren haben, haben sie auch schon den Kontakt zu einer Hebamme. Und sonst gibt es ganz viele Angebote. Was auch sehr wertvoll ist, ist natürlich die ganze Selbsthilfe. Dass es jetzt zum Glück immer mehr Gesprächsgruppen gibt, oder Stammtisch-Treffen für betroffene Väter zum Beispiel, Rückbildungskurs für verwaiste Mütter, die wirklich nur mit anderen Müttern, die auch ein Kind verloren haben.
Ja, stimmt, das ist der Horror, wenn man
genau, in die Rückbildung nachher, muss. Ja. Und das sind alles Angebote, wo häufig uns auch rückgemeldet wird, dass man sich dort das erste Mal richtig verstanden fühlt, wenn man einfach mit anderen Betroffenen, die das gleiche oder ähnliche Geschichten erlebt haben. Und da tun wir auch die Frauen und die Familie sehr fest ermutigen, um sich zu melden. Es braucht häufig auch sehr Mut, weil man hat wie so das Gefühl, oh, das ist so wie bei der, so, dass man sich nachher, hört man die schlimmen Geschichten und brüllt im Kreis und so weiter, dass man ein bisschen Hemmungen hat. Aber häufig, also, ist das ganz, ganz etwas Wertvolles. Mhm.
Ja. Man sieht, man ist wirklich nicht allein mit dem.
Genau. Ja.
Ja. Ja. Ja, super. Darum versuchen wir das ja jetzt auch, dass auf möglichst vielen Kanälen alle wissen.
Ja, das ist sehr schön. Ja.
Also statistisch wissen wir es ja alle, dass das kann passieren.
Genau. Es ist nur. Und gleich jetzt auch, wenn es häufig vorkommt, ist es gleich jedes Mal ganz persönliche Geschichte, die sehr tief geht und wo etwas macht mit einem, wo ja, vielleicht sehr viel, gerade wir Frauen in unserem Alter, die Kinder kriegen, haben vielleicht vorher noch nie Erfahrung gemacht mit dem Tod und ist es wie das erste Mal, wo sie mit dem konfrontiert werden.
Ja, und das ist eben, wenn du die Häufigkeit siehst, wir bei Any Working Mom sind 9 Frauen und 5 haben mindestens eine Fehlgeburt erlitten.
Ja, genau.
Also das ist einfach eine Realität.
Und
das ist, genau. Lustigerweise haben wir jetzt auch erst in der Vorbereitung zu diesem Schwerpunkt, weißt du mal, die Umfrage, du stehst, das ist nicht einfach so eine Umfrage, ich bin Tanja und ich habe eine Fehlgeburt erlitten, sondern man redet einfach wirklich nicht so
drüber. Ja, und das zeigt aber auch auf, jetzt gerade bei der frühen Fehlgeburt, dass es eigentlich, also es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist etwas, was auch zu unserem Frauenleben dazugehört. Also frühe Fehlgeburt in den ersten 12 Wochen kommt wirklich sehr häufig vor. Das heisst nicht, dass es nicht schlimm ist, aber das heisst, dass wir Frauen das auch bewältigen können, dass unser Körper auch gemacht ist, um das allein bewältigen mit Unterstützung von außen, was es dann braucht. Aber dass es etwas ist, wo wir können bewältigen und wo wir können in unserem Leben integrieren und wo zu unserem Frauenleben dazugehört.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest
und auf eurem lokalen Spielplatz.
Immer dort, wo am meisten geschrauen wird.